Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören einen Text über den Turm von Pisa. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Entscheiden Sie, was in den Aussagen falsch ist. Unterstreichen Sie beim Hören diese falschen Informationen. Die falschen Informationen können sowohl einzelne Wörter als auch Satzteile sein. Korrigieren Sie die falschen Informationen und schreiben Sie Ihre Lösung in die rechte Spalte. 01 und 02 sind Beispiele für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Warum ist der Turm von Pisa schief?
Warum ist der Turm von Pisa schief? Gute Frage. Im Mittelalter wollten die Menschen in Pisa einen riesigen Dom bauen, allerdings damals ohne Glockenturm. Ein schlappes Jahrhundert haben sie bemerkt, da ist ja gar kein Glockenturm dabei, bauen wir eben einen dazu. Freistehend neben dem Dom und natürlich riesengroß. Die Architekten und Bildhauer planten einen prächtigen runden Turm aus weißem Marmor, 100 Meter hoch. Die Bauarbeiten im Mittelalter waren ja ein Jahrhundertprojekt und nach 12 Jahren hatten die Arbeiter gerade mal 3 Stockwerke geschafft und bemerkten, genau, das Ding wird schief. Es neigt sich nach Südost. Der Boden unter dem Fundament hatte nachgegeben, lockerer Lehm und Sand, da hält einfach kein fetter Marmorturm. Der Boden verformte sich und es entstand eine Neigung von 3,97 Grad. Ratlosigkeit in Pisa, die Arbeiten ruhten wieder für 100 Jahre. Clevere Baumeister haben sich dann überlegt, die nächsten 4 Stockwerke bauen wir einfach schräg. Die Wirkung dieser Idee gleich null. Der Turm wird nur 54 Meter hoch. 1372 ist er endlich fertig, der schiefe Turm von Pisa, und wird das Wahrzeichen der Stadt. Im Laufe der Jahrhunderte wird der zwar immer schiefer, moderne Techniken bewahren ihn aber vorm Umfallen. Und ganz aufrichten und damit ihr Wahrzeichen verlieren, das wollen die Pisaner definitiv nicht mehr. Weil blöd sind die auch nicht.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Warum ist der Turm von Pisa schief?
Warum ist der Turm von Pisa schief? Gute Frage. Im Mittelalter wollten die Menschen in Pisa einen riesigen Dom bauen, allerdings damals ohne Glockenturm. Ein schlappes Jahrhundert haben sie bemerkt, da ist ja gar kein Glockenturm dabei, bauen wir eben einen dazu. Freistehend neben dem Dom und natürlich riesengroß. Die Architekten und Bildhauer planten einen prächtigen runden Turm aus weißem Marmor, 100 Meter hoch. Die Bauarbeiten im Mittelalter waren ja ein Jahrhundertprojekt und nach 12 Jahren hatten die Arbeiter gerade mal 3 Stockwerke geschafft und bemerkten, genau, das Ding wird schief. Es neigt sich nach Südost. Der Boden unter dem Fundament hatte nachgegeben, lockerer Lehm und Sand, da hält einfach kein fetter Marmorturm. Der Boden verformte sich und es entstand eine Neigung von 3,97 Grad. Ratlosigkeit in Pisa, die Arbeiten ruhten wieder für 100 Jahre. Clevere Baumeister haben sich dann überlegt, die nächsten 4 Stockwerke bauen wir einfach schräg. Die Wirkung dieser Idee gleich null. Der Turm wird nur 54 Meter hoch. 1372 ist er endlich fertig, der schiefe Turm von Pisa, und wird das Wahrzeichen der Stadt. Im Laufe der Jahrhunderte wird der zwar immer schiefer, moderne Techniken bewahren ihn aber vorm Umfallen. Und ganz aufrichten und damit ihr Wahrzeichen verlieren, das wollen die Pisaner definitiv nicht mehr. Weil blöd sind die auch nicht.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über das erste Auto, die Erfindung von Carl Benz. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text 2-mal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze Antwort. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Carl Benz und seine Erfindung. Hexenkarre und Teufelfuhrwerk bekam Carl Benz zu hören, als er 1885 in Mannheim seine Erfindung vorführte. Ein dreirädriges Fahrzeug mit Motor, das erste Auto. Es war den Leuten unheimlich, dass das Auto sich ohne Pferde bewegte und laut knatterte. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Ein paar Jahre tüftelte sein Erfinder Carl Benz noch daran herum, dann meldete er es zum Patent an. Das war am 29. Januar 1886. Dieses Datum ist der Geburtstag des ersten Automobils der Welt. Unterstützung bekam Carl Benz von seiner Frau Bertha. Sie wollte beweisen, wie gut der Motorwagen funktionierte. Eines Morgens im Jahr 1888 machte sie sich mit ihren beiden Söhnen und dem Wagen von Mannheim auf den Weg nach Pforzheim. Obwohl sie unterwegs ein paar kleine Reparaturen vornehmen mussten, kamen die drei am Abend nach der etwa 100 Kilometer langen Fahrt unbeschadet an. Schnell sprach sich der geglückte Dauertest herum und verhalf dem Motorwagen zu mehr Erfolg. Den Durchbruch schafften dann bald darauf Autos mit vier Rädern. Das erste baute Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach in Stuttgart, unabhängig von Carl Benz. Am Anfang waren Autos noch sehr teuer. Erst als Henry Ford im Jahr 1913 in den USA sein Model T am Fließband produzieren ließ, wurden sie viel günstiger. Trotzdem vergingen noch Jahrzehnte, bis das Auto ein Fahrzeug für alle wurde. Heute dauert die Fahrt von Mannheim nach Pforzheim nur noch eine Stunde, wenn es keinen Stau gibt. Denn die Menge der Autos ist zu einem echten Problem geworden. Ihre Abgase schaden der Umwelt und der Treibstoff wird immer teurer. Daran dachte zur Zeit von Benz und Daimler noch niemand. Bertha Benz musste ihren Treibstoff unterwegs in einer Apotheke kaufen. Das Auto fuhr mit Licruin, einem Benzin zum Reinigen. Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hexenkarre und Teufelfuhrwerk bekam Carl Benz zu hören, als er 1885 in Mannheim seine Erfindung vorführte. Ein dreirädriges Fahrzeug mit Motor, das erste Auto. Es war den Leuten unheimlich, dass das Auto sich ohne Pferde bewegte und laut knatterte. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Ein paar Jahre tüftelte sein Erfinder Carl Benz noch daran herum, dann meldete er es zum Patent an. Das war am 29. Januar 1886. Dieses Datum ist der Geburtstag des ersten Automobils der Welt. Unterstützung bekam Carl Benz von seiner Frau Bertha. Sie wollte beweisen, wie gut der Motorwagen funktionierte. Eines Morgens im Jahr 1888 machte sie sich mit ihren beiden Söhnen und dem Wagen von Mannheim auf den Weg nach Pforzheim. Obwohl sie unterwegs ein paar kleine Reparaturen vornehmen mussten, kamen die drei am Abend nach der etwa 100 Kilometer langen Fahrt unbeschadet an. Schnell sprach sich der geglückte Dauertest herum und verhalf dem Motorwagen zu mehr Erfolg. Den Durchbruch schafften dann bald darauf Autos mit 4 Rädern. Das erste baute Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach in Stuttgart, unabhängig von Carl Benz. Am Anfang waren Autos noch sehr teuer. Erst als Henry Ford im Jahr 1913 in den USA sein Model T am Fließband produzieren ließ, wurden sie viel günstiger. Trotzdem vergingen noch Jahrzehnte, bis das Auto ein Fahrzeug für alle wurde. Heute dauert die Fahrt von Mannheim nach Pforzheim nur noch 1 Stunde, wenn es keinen Stau gibt. Denn die Menge der Autos ist zu einem echten Problem geworden. Ihre Abgase schaden der Umwelt und der Treibstoff wird immer teurer. Daran dachte zur Zeit von Benz und Daimler noch niemand. Bertha Benz musste ihren Treibstoff unterwegs in einer Apotheke kaufen. Das Auto fuhr mit Licruin, einem Benzin, zum Reinigen. Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der 2. Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören ein Gespräch über die Ausbildung bei der Deutschen Telekom. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text 2-mal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Ausbildung bei der Deutschen Telekom.
Noch nicht alle Schulabgänger wissen, wohin die berufliche Reise gehen soll. Wer sich dazu in den Osterferien Gedanken machen möchte, dem bieten wir jetzt ein wenig Entscheidungshilfe. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Dialogmarketing? Dafür sucht einer der größten Ausbildungsbetriebe, die Deutsche Telekom, noch Azubis. Was das für ein Beruf ist und was Bewerber mitbringen müssen, das erzählt uns Gero Niemeyer vom Kundenservice der Deutschen Telekom. Hallo, Herr Niemeyer.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Niemeyer, was lerne ich denn ganz konkret in einer Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Dialogmarketing?
Mit dem Ausbildungsberuf Kaufmann, Kauffrau für Dialogmarketing lernen Sie, für unsere Kunden da zu sein im direkten Kontakt. Über alle Kommunikationswege und alle Fragen, Wünsche, Bedürfnisse unserer Kunden perfekt zu bedienen.
Und welche Kommunikationswege sind das?
Insbesondere natürlich telefonisch, aber auch soziale Medien, insbesondere Facebook, Twitter. Wir haben eine große Internet-Community, wo Kunden sich gegenseitig helfen und wir dann unterstützen und moderieren. Das ist auch Bestandteil der Ausbildung und bereitet dann auch entsprechend auf das Berufsbild vor.
Welche Voraussetzungen muss ich als Bewerber oder Bewerberin denn mitbringen?
An erster Stelle natürlich Spaß am Umgang mit Menschen und kommunikationsfreudig sollte man sein. Natürlich eine abgeschlossene Schulbildung, Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder auch von einer Wirtschaftsschule. Und dann gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. Aber am wichtigsten Spaß, im Team zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten.
Was ist denn eigentlich der Kundenservice der Deutschen Telekom?
Der Kundenservice der Telekom ist eine der strategischen Säulen bei uns. Wir verantworten den Service sowohl für den Privat- als auch den Geschäftskundenbereich und das für das gesamte Produktportfolio der Telekom. Festnetz, Mobilfunk, Fernsehen, Internet.
Wie läuft so eine Ausbildung zum Dialogkaufmann ganz konkret ab?
Wir bieten eine gute Mischung aus Praxis und Theorie. Das ist eine 3-jährige Ausbildung, die dann an einem unserer Service-Center stattfindet, kombiniert mit einem Ausbildungszentrum der Telekom und natürlich mit der jeweiligen Berufsschule. Vor Ort setzen wir dann auf engagierte, gut geschulte Betreuer. Das sind also Kollegen aus der Praxis, die aber dafür speziell ausgebildet wurden und viel Erfahrung darin haben, dafür zu sorgen, dass es eine perfekte Ausbildung wird.
Der Kundenservice der Deutschen Telekom hat ja seit 2008 rund 3.200 Nachwuchskräfte übernommen. Wird sich dieser Trend fortsetzen?
Der Kundenservice der Telekom bildet jetzt seit 5 Jahren ununterbrochen aus. Wir stellen kontinuierlich ein, insbesondere übernehmen wir Nachwuchskräfte. Von daher, vorausgesetzt, man macht einen guten Job, sind bei uns die Chancen, danach ins Unternehmen einzusteigen, wirklich gut.
Wo genau suchen Sie denn noch Auszubildende?
Genau genommen an jedem unserer Standorte, bundesweit. Wir haben uns bewusst entschieden, überall auszubilden und wir suchen Kolleginnen und Kollegen von Nord nach Süd, von Ost nach West in all unseren Städten.
Und wo können sich Bewerber über freie Stellen informieren?
Insbesondere auf der Telekom-Website, da finden Sie auch die konkreten Ausbildungsangebote für den Kundenservice, als auch ein bisschen Beschreibung von Kolleginnen und Kollegen, die mitten in der Ausbildung stecken. Die haben dann ganz nette Videos gemacht, wo sie sich darstellen und zeigen, was man da so lernt und wie sich das anfühlt.
Das war Gero Niemeyer über die Ausbildung im Kundenservice der Deutschen Telekom und noch offene Ausbildungsplätze. Vielen Dank. Also, Schulabgänger aufgepasst, es gibt noch Ausbildungsplätze im Kundenservice der Deutschen Telekom.
Sie haben jetzt circa 1 Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Noch nicht alle Schulabgänger wissen, wohin die berufliche Reise gehen soll. Wer sich dazu in den Osterferien Gedanken machen möchte, dem bieten wir jetzt ein wenig Entscheidungshilfe. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Dialogmarketing? Dafür sucht einer der größten Ausbildungsbetriebe, die Deutsche Telekom, noch Azubis. Was das für ein Beruf ist und was Bewerber mitbringen müssen, das erzählt uns Gero Niemeyer vom Kundenservice der Deutschen Telekom. Hallo, Herr Niemeyer.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Niemeyer, was lerne ich denn ganz konkret in einer Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Dialogmarketing?
Mit dem Ausbildungsberuf Kaufmann, Kauffrau für Dialogmarketing lernen Sie, für unsere Kunden da zu sein im direkten Kontakt. Über alle Kommunikationswege und alle Fragen, Wünsche, Bedürfnisse unserer Kunden perfekt zu bedienen.
Und welche Kommunikationswege sind das?
Insbesondere natürlich telefonisch, aber auch soziale Medien, insbesondere Facebook, Twitter. Wir haben eine große Internet-Community, wo Kunden sich gegenseitig helfen und wir dann unterstützen und moderieren. Das ist auch Bestandteil der Ausbildung und bereitet dann auch entsprechend auf das Berufsbild vor.
Welche Voraussetzungen muss ich als Bewerber oder Bewerberin denn mitbringen?
An erster Stelle natürlich Spaß am Umgang mit Menschen und kommunikationsfreudig sollte man sein. Natürlich eine abgeschlossene Schulbildung, Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder auch von einer Wirtschaftsschule. Und dann gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. Aber am wichtigsten Spaß, im Team zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten.
Was ist denn eigentlich der Kundenservice der Deutschen Telekom?
Der Kundenservice der Telekom ist eine der strategischen Säulen bei uns. Wir verantworten den Service sowohl für den Privat- als auch den Geschäftskundenbereich und das für das gesamte Produktportfolio der Telekom. Festnetz, Mobilfunk, Fernsehen, Internet.
Wie läuft so eine Ausbildung zum Dialogkaufmann ganz konkret ab?
Wir bieten eine gute Mischung aus Praxis und Theorie. Das ist eine 3-jährige Ausbildung, die dann an einem unserer Service Center stattfindet, kombiniert mit einem Ausbildungszentrum der Telekom und natürlich mit der jeweiligen Berufsschule. Vor Ort setzen wir dann auf engagierte, gut geschulte Betreuer. Das sind also Kollegen aus der Praxis, die aber dafür speziell ausgebildet wurden und viel Erfahrung darin haben, dafür zu sorgen, dass es eine perfekte Ausbildung wird.
Der Kundenservice der Deutschen Telekom hat ja seit 2008 rund 3.200 Nachwuchskräfte übernommen. Wird sich dieser Trend fortsetzen?
Der Kundenservice der Telekom bildet jetzt seit 5 Jahren ununterbrochen aus. Wir stellen kontinuierlich ein, insbesondere übernehmen wir Nachwuchskräfte. Von daher, vorausgesetzt, man macht einen guten Job, sind bei uns die Chancen, danach ins Unternehmen einzusteigen, wirklich gut.
Wo genau suchen Sie denn noch Auszubildende?
Genau genommen an jedem unserer Standorte, bundesweit. Wir haben uns bewusst entschieden, überall auszubilden und wir suchen Kolleginnen und Kollegen von Nord nach Süd, von Ost nach West in all unseren Städten.
Und wo können sich Bewerber über freie Stellen informieren?
Insbesondere auf der Telekom-Website, da finden Sie auch die konkreten Ausbildungsangebote für den Kundenservice, als auch ein bisschen Beschreibung von Kolleginnen und Kollegen, die mitten in der Ausbildung stecken. Die haben dann ganz nette Videos gemacht, wo sie sich darstellen und zeigen, was man da so lernt und wie sich das anfühlt.
Das war Gero Niemeyer über die Ausbildung im Kundenservice der Deutschen Telekom und noch offene Ausbildungsplätze. Vielen Dank. Also, Schulabgänger aufgepasst, es gibt noch Ausbildungsplätze im Kundenservice der Deutschen Telekom.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die 3. Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.